Herzlich willkommen und Happy New Year bei der Zwei-Mann-Mauer, dem immer noch ersten und einzigen Fußball-Podcast, auch im Jahr 2026. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass diese erste Folge des Jahres abgesagt werden müsste wegen dieser enormen Schneefälle in ganz Deutschland. Aber wir haben es geschafft, wir sind da. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich zum einen mich und zum anderen dich, Moritz. Schön, dass auch du im neuen Jahr weiterhin an meiner Seite bist.
Moin Anton, moin ihr da draußen. Auch nochmal ein frohes Podcast, neues von mir. Ja, ich weiß nicht, was die ganzen Norddeutschen da haben, ne? Also wir hier unten, wir sind das mit dem Schnee gewohnt. Ich habe noch mein Mikro eben freigeschaufelt, kein Problem. die haben sich da ein bisschen angestellt, aber okay. Machst du nix. Und ja, du hast gesagt, wir sind immer noch der einzige Fußball-Podcast. Ich war gestern im Schnee wandern, keine Sticker gesehen von anderen Fußball-Podcasts. Also die Konkurrenz schläft weter. Das freut uns natürlich. Und deswegen freuen wir uns, mit euch in dieses Podcast-Jahr zu starten. Und ich glaube, das geht nicht besser als mit unserer klassischen ersten Rubrik.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich wäre nicht dieser mit Übersicht spielende Podcast-Host, wenn ich dir, Anton, dann nicht nochmal den Ball querlegen würde, weil ich weiß, du hast jemand ganz Besonderen aufgeschrieben für deinen ersten Sieger.
Ich danke dir wirklich vielmals für diese Übersicht. Ja, ich muss das neue Jahr natürlich so starten, wie ich es eigentlich fast das gesamte letzte Jahr auch verbracht und gemacht habe. Mein erster Spieltagssieger. Wer sollte es anders sein? Der FC Bayern. Aber ich glaube, da kommt man jetzt an diesem Spieltag auch wirklich nicht mehr drumherum. Viel besser ging es nicht, was die Bayern da gerade in Halbzeit 2 gegen den VfL Wolfsburg auf den Platz gebracht haben. 8:1. Könnte ich eigentlich hier einen Strich drunter machen und sagen, ja, 8:1, ist ja klar, Spieltagssieger geklärt. Es war auch mit kräftiger Mithilfe der Gäste aus Wolfsburg, aber trotzdem, also diese Offensivpower der Bayern, unfassbar. Es ist, glaube ich, auch die höchste Bundesliga-Niederlage der Wolfsburger in der Geschichte. Und Olise, Luis Diaz, Harry Kane, es ist wie eine kaputte Schallplatte. Man sagt diese Namen ja jetzt nicht zum ersten Mal und sagt, die können es wirklich gut. Aber es ist einfach so unfassbar, was die gefühlt Woche für Woche da abliefern und ja in der kalten Allianz Arena mal so richtig Hitze gebracht haben und die Fans aufgewärmt haben mit ihrem Spektakel und ihren Toren. Also man kann vielleicht Olise noch als den Spieler des Spiels herausheben, aber das würde den anderen gar nicht gerecht werden, denn da hat wirklich einfach alles funktioniert. Klar, wie gesagt, bisschen Mithilfe auch von Wolfsburg. 2 Eigentore waren es am Ende, die aber ja auch mehr oder weniger erzwungen waren. Das Ding von Goretzka dann hinten raus ist auch so ein 50-50-Eigentor. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche besonderen Wörter dazu? Es ist einfach nur, also es ist einfach ja. Wahnsinn. So ein Start, 8:1. Ich dachte dann auch irgendwann so, boah, also jetzt reicht's, ist okay, es passt schon.
Ich fand schön, Fums hat es auf Instagram ganz gut in Worte gefasst. Da hat The Zone die ganzen Januartage so viel Werbung für diesen Boxkampf gemacht und trotzdem hat am Wochenende der VfL Wolfsburg am meisten auf die Fresse bekommen.
Sehr stark, ja.
So war es dann auch. Und auch diese Memes mit Olise irgendwie, wie Bayern angreift. Olise zaubert auf den Flügel, Pfeil. Und dann die nächste Frage, haben wir getroffen? Falls nein, dann der Pfeil wieder hoch zu Olise zaubert auf den Flügel. Dann das Gleiche von vorne. Ja, es war schon Wahnsinn. Auf der einen Seite krass anzuschauen. Du sagst es auch so ein bisschen unglücklich. Da sind dann natürlich dann auch so Sachen wie dieser Schlenzer von Kane, der dann über Latte an den Innenpfosten reingeht. Das ist überragend, das ist nicht Glück, aber der kann natürlich auch mal von der Latte rausspringen. Und trotzdem, ja, sitze ich dann da als Fußballfan und denke mir, bei aller Qualität ist es natürlich ein bisschen schade, dass es in der Bundesliga auch solche Ergebnisse gibt manchmal und dass die Bayern so unerreichbar scheinen, aber ist natürlich dann irgendwo auch hauptsächlich ein Kompliment an den Verein und an die Entscheidungen, die sie die letzten paar Jahre getroffen haben, die wirklich fast alle funktionieren. Weil jetzt, glaube ich, das 50. Bundesligaspiel von Kompany und Olise fühlt sich irgendwie nach mehr an. Ja. Aber ja, absolute Top-Transfers, sowohl der Trainer als auch diese paar Spieler, die seitdem neu sind. Von daher Kompliment. Und ich glaube, Paul Simonis, der wird zu Hause mit seinem Gouda sitzen und sich denken, sowas hätte ich auch geschafft.
Deswegen habe ich dich so gerne hier bei mir. Du bringst nochmal den Gouda Guardiola zurück, wenn er schon gar nicht mehr richtig da ist. Und Guardiola ist aber tatsächlich ein gutes Stichwort. Du hast Kompanys 50. Bundesligaspiel schon angesprochen und es gibt nur einen einzigen Trainer, der einen besseren Punkteschnitt hat als jener Vincent Kompany. Und das
Viktor
ist
Viktor Skripnik?
Viktor Skripnik, genau.
Ja.
Und damit zu deinen Bremen. Es ist natürlich Pep Guardiola. Wahnsinn, wie Vincent Kompany. Ich bin irgendwie immer auch schnell bei Vincent, aber Vincent, ja, beim FC Bayern reinpasst und wie er den Verein wirklich auch befriedet hat. Da sind wir jetzt bei weitem nicht die Ersten, die das so herausstellen. Und das ist auch nicht erst seit diesem 8:1 der Fall. Aber wirklich nochmal ein großes Lob. Jetzt, wo er diesen kleinen Meilenstein der 50 Spiele geschafft hat, kann man das ruhig nochmal so ansprechen. Also zweitbester Punkteschnitt hinter Guardiola. 8:1, um ins Jahr 2026 zu starten. Und erlaub mir das. Ich mache auch was ganz Verrücktes, bevor du jetzt deinen ersten Spieltagssieger nennen darfst, auf den ich mich schon sehr freue, greife ich mal ein bisschen vor und weil du eben angesprochen hast schon, ne, diese Dominanz der Bayern, ich habe als zweiten Spieltagssieger nämlich mal die Zuschauer des Freitagabendspiels herausgepickt, der Flutlichtfreitag. Wie er ja jetzt bei uns bei Sky gebrandet ist. Ich krieg dafür Geld, ich musste das sagen.
Ich wollte es gerade sagen. Ich konnte mir ein leichtes Augenverdrehen nicht verkneifen, als du so ins Skript geschrieben hast. Aber ey, I feel you. Alle für Agit.
Let's go. Ja, aber die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen bei diesem 3:3 zwischen Frankfurt und Dortmund. Aber deswegen packe ich es hier direkt mal mit rein. Die Dortmunder eben mit zwei, wenn man so will, verlorenen Punkten, auch wenn sie hinten raus gefühlt diesen einen Punkt überhaupt noch gewonnen haben mit dem späten Ausgleich. Aber das bringt jetzt eben die Tabellensituation so zutage, dass die Bayern mit 11 Punkten jetzt schon vorweg marschieren. Und es ist ja theoretisch, was heißt theoretisch? Es ist jetzt erst unter der Woche der letzte Spieltag der Hinserie und es sind 11 Punkte. Also man versucht ja immer noch irgendwie sich so ein bisschen, nicht mal unbedingt Spannung oder sowas herbeizureden, aber zumindest mal jetzt nicht schon die Meisterschaft zuzumachen. Aber also sind wir mal ganz ehrlich, das sieht ja keiner mehr, dass da irgendwas passieren könnte. Dementsprechend, ja, ich hatte ich nicht so ein bisschen provokant noch vor der Winterpause quasi die Frage gestellt, wann werden die Bayern denn Meister so als Prognose und ob es denn schon im April oder sowas stattfinden könnte. Ich meine, wir kommen der Sache immer näher.
Gut, du hast recht, aber wir sagen das immer so, dann müssen wir jetzt mal einen Zeitpunkt festlegen. Also ich habe gerade für mich so überlegt, der Punkteabstand auf dem zweiten ist größer als die Anzahl der verbliebenen Spieltage. Reicht uns das? Wir sind jetzt bei 11 Punkten, noch 18 Spieltage.
Ja. Das heißt,
also wenn die in 3-4 Wochen dann mit 20 Punkten dastehen und wir haben nur noch, weiß ich nicht, 13-14 Spiele, reicht dir das? Ja, oder?
Ja, das finde ich gut. Also das ist doch eine schöne Marke. Gut, also, wann kann der erreicht sein? Vielleicht Ende Februar?
Ja, nein, aber locker.
Nicht ganz, aber
der Mauerkoeffizient.
Ja. Sagen wir mal so, wenn es richtig übel läuft für die Konkurrenz, dann vielleicht wirklich Anfang April. Da ist der 28. Spieltag rund um den 4. April. Da sind es dann noch 7, sind 21. Ja, schwierig, aber irgendwann im April wird es sehr wahrscheinlich passieren, wenn es so weiterläuft. Und davon
genau,
gehen wir
aber
ja
dann ist
alle
es rechnerisch auf. Passiert. Ich meine, wir machen die vorher zu, weißt du?
Okay, verstehe. Ja, so, ach so, dass wir noch mal unsere eigene Rechnung mit reinspielen
genau,
lassen, egal
genau.
Ob es
also
wirklich
das wäre
rechnerisch
ja jetzt,
möglich ist.
Meine Rechnung wäre ja noch nicht mathematisch sicher, aber ich sag, da ist halt irgendwann die Kluft zu groß.
Das ist, das finde ich schön, da gehe ich mit. Dann noch vielleicht ein Wort zu diesem Freitagabendspiel, wie hast du es gesehen?
Ja, fand ich super, der Flutlichtfreitag hat mir Spaß gemacht. das war ein krasses Spiel. Ich kombiniere es mit meinem ersten Sieger, denn Younis Ebnoutalib, das ist ein Name, den man jetzt richtig lernen muss, aber ich glaube, irgendwann wird er einfach von der Zunge rollen, hat sein erstes Tor gemacht in seinem Debüt für die Eintracht, direkt in der Startelf gestanden, auch ein cooles Tor gemacht, danach auch sehr irgendwie sympathisch erzählt, wie es ihm so ging dabei, wie aufgeregt er war, wie nervös er war. Er hat mir gut gefallen, mich gefreut, dass er direkt getroffen hat. Ja, zu der Frankfurter Defensive brauchen wir nicht mehr viel sagen. Da sind schon wieder drei Dinger hinten reingeflogen, haben wieder den Torwart gewechselt, also mal schauen. ich bin immer noch nicht ganz überzeugt. Aber klar, das war dramaturgisch ein richtig geiles Spiel. Und irgendwie, man hatte so das Gefühl, jedes Tor war so halb so, jetzt haben wir es doch. Und nee, hat immer noch nicht gereicht. Am Ende dann Chukwuemeka mit dem 3-3. Du hast gesagt, auch wenn die Dortmunder am Ende noch den Punkt holen, eher natürlich zwei Verlorene. Aber ich finde, da sieht man auch so wieder diese Diskrepanz einfach. Also du kannst halt als Dortmunder gerade nicht nach Frankfurt fahren und sagen, ja, easy peasy, sind drei Pflichtpunkte. Und wenn du dann halt den Punkt holst in so einem Spiel, kannst du auch nicht so unzufrieden sein, finde ich. Denn ich sehe jetzt auch nicht die Dortmunder da, so, anhand dessen, was sie die letzten Wochen, Monate gezeigt haben, dass sie da jetzt mit einem Selbstverständnis nach Frankfurt fahren und alles kaputt schießen und easy peasy diesen Dreier holen. Deswegen, ja, wenn halt der Zweite gefühlt bei den oberen Teams, ja, oft mal vielleicht nicht über einen Punkt hinauskommt oder zumindest eine ebenbürtige Leistung bringt wie der Gegner und die Bayern halt vorne wegspazieren, dann siehst du einfach halt wieder, wie da der Unterschied ist. Da ist halt nochmal eine ganze Klasse dazwischen, zwischen den beiden und ja, deswegen die Zuschauer zu Recht Sieger, Ebnoutalib Sieger ja. Und ich mache weiter mit meinem zweiten Sieger, dem VfB Deutschland, denn der VfB Stuttgart hat mit seinen ehemaligen und vielleicht wieder Nationalspielern, hat da mal so eben die Leverkusener völlig zerlegt. Du hast sie später in den Verlierern, ich kann es schon mal spoilern, aber wir müssen auch einmal über die Stuttgarter reden als Sieger, die da wirklich wahnsinnig stark aufgespielt haben. Und es war ja wirklich komplett die deutsche Nationalmannschaft, die da gecarried hat, also Undav, Mittelstädt, wenn man will, ein Führich noch mit reinnehmen, Leveling, also alle, die da im Dunstkreis sind, die haben richtig performt und haben die Leverkusener mal so komplett zerlegt. In der ersten Hälfte stand es da schon 0-4. Und das habe ich bewusst eben mit Deutschland aufgeschrieben, nicht weil die Jungs deutsch sind, sondern weil wir auch die letzten Wochen immer mal drüber geredet haben, wer da vom VfB eventuell alles noch Interesse anmeldet auf einen Kaderplatz für die WM. Und ich glaube, da sieht es für den einen oder anderen ganz gut aus gerade und vielleicht auch ein Leveling, den zumindest ich jetzt nicht als ganz, ganz heißen Anwärter gesehen hätte vor ein paar Monaten noch, der sich gerade auch wieder ziemlich gut reinspielt.
Ich mag Jamie Leveling unglaublich gerne, aber ich muss auch sagen, dass ich besonders in den letzten Monaten immer wieder auch die Meinung vertreten habe, dass er für mich noch nicht genug Leistung gezeigt hat, um in die Nationalelf zu springen. Jetzt will ich von diesem einen Spiel jetzt nicht direkt auch wieder umschwingen, aber man muss ihm natürlich lassen, das war Weltklasse. Also das Spiel, auch die Tore, die er gemacht hat, unfassbar. Und ich würde es ihm wirklich von Herzen gönnen. Mein ganzer Leroy Sané Love Train mal aside. Aber ja, also die letzten Monate war für mich klar, Leveling zum Beispiel schafft es leider nicht ganz. Jetzt legt er da so einen Start ins Jahr hin. Wenn er so weitermacht, gerne. Ne? Also ich bin da ja komplett offen, so ist es nicht. Für mich ist klar, um so ein bisschen das zu verbinden, weil du es ja auch bewusst so aufgeschrieben hast, so ein Undav oder so zum Beispiel, jetzt nicht nur aufgrund dieses Spiels, sondern einfach der letzten Wochen und Monate, kommst du nicht dran vorbei. Also da muss Füllkrug jetzt schon bei AC Mailand wirklich mal so richtig Gas geben, um da vielleicht noch vor Undav zu springen. Dann hast du da mit Woltemade und Undav 2, die sich fast schon um den Startplatz da vorne streiten könnten. Ja, die Stuttgarter generell, also diese erste Halbzeit war ja einfach nur zum Genießen. Und du hast es gesagt, also in jedem Spiel, bei jedem Tor war mindestens mal ein Spieler beteiligt, meistens sogar zwei, die zu Recht Ansprüche anmelden, auch noch auf den WM-Zug aufspringen zu können. Also richtig cool, auch wirklich eine Das war irgendwie auch ein cooler Fact auch vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ne? Wie viel hatten wir jetzt mit Unda, Führig, Stiller, Leveling, Mittelstädt? Das sind ja schon mal fünf Stück, die da was anmelden. Nübel im Tor. Also das war ja wirklich mehr als die halbe Mannschaft im Dunstkreise, auch der Nationalmannschaft und mit Hoffnungen. Und dass die jetzt mal so losgelegt haben und ja auch nicht gegen irgendwen. Ne? Also die haben die Leverkusen da wirklich hergespielt in der ersten Halbzeit und auch völlig verdient in der Höhe mit 4-0 geführt. In Leverkusen wohlgemerkt. Und damit jetzt übrigens punktgleich mit der Werkself, beide 29. Und das kann sich sehen lassen. Also die Stuttgarter hatten ja noch ein Testspiel, 3-2 gewonnen gegen Luzern. Da, gut, klar, ne, ist immer, ne, wie bewertest du jetzt so ein Testspiel und so eine Leistung? Da war es jetzt noch nicht ganz so furios, sage ich mal. Luzern eher so im unteren Mittelfeld der Schweizer Liga. Und jetzt aber mal so einen Start hinzulegen, also Chapeau, könnte man da sagen. Mm. Oder auch Chabot.
Ja, du, da wurden das ein oder andere Teilchen wurde da beschleunigt gegen Luzern.
Oh, nicht schlecht, schön, schön.
Ja, gut. Wer macht weiter?
Ja, komm, mach ich mal weiter, bevor wir jetzt uns hier ganz in der Physik verlieren. Denn ich habe einen nächsten Sieger, die auch 4 Tore geschossen haben, aber nicht in einer Halbzeit. Deswegen kommen sie natürlich später dran erst. Pathetic. Die Gladbacher. Ja, 4-0 Sieg gegen Augsburg. Und auch da, ne, also bei den Gladbachern ist das ja gefühlt jetzt gerade schon ein Befreiungsschlag gewesen. Nach dieser unfassbar schwierigen ersten Hälfte der Saison mit Trainerwechsel, mit dann Festhalten an Polanski, dem eigentlich erst Interimstrainer, jetzt so reinzustarten mit einem 4-0 gegen Augsburg, das sind für mich, ich weiß, ich sag's auch im nächsten Jahr gerne wieder, das war mal wieder ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Man stelle sich nur mal vor, die Augsburger hätten gewonnen, dann wären die Gladbacher jetzt
kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Man kann es sich wirklich nicht
das
vorstellen,
so wie sie gespielt haben.
Also das war, ja. Die Gladbacher, also sowohl man muss den Gladbachern ein großes Lob aussprechen, die haben das gut gemacht, aber die Augsburger haben da teilweise auch Arbeitsverweigerungen betrieben. Also das war ja wirklich gar nichts.
Das war ein bisschen Flashback in Sandro Wagner Zeiten.
So schnell schon
waren
wieder.
Waren sie ja.
Guck mal, jetzt hast du Sandro Wagner und Paul Simonis mit reingenommen. Wir sind doch noch in 2025, läuft. Leute. Kann doch mir keiner erzählen.
Ja. Yes, Torup, das habe ich gemacht. Nein, es war ganz schlimm. Die Augsburger, die kommen später auch nochmal ganz kurz dran. Gladbach top und ich habe da so ein bisschen, bin ich mit aufgesprungen auf den Zug. Denn bevor du das jetzt als Pause oder Pausenankündigung verstehst, was ich da als drittes
im Skript drin. Ich war gerade schon ready.
Ja, da ist ein Emoji von einer Zigarette und damit spiele ich natürlich an auf Haris Tabakovic, auf Fluppe, der schon wieder 2 Dinger gemacht hat, der wirklich unfassbar stark drauf ist, der, also ich finde es immer faszinierend, wenn so Spieler, ich weiß noch, wie der letztes Jahr in Hoffenheim rumgestolpert ist, also im Vergleich zu zum Beispiel auch seiner Zeit bei der Hertha, wo er ja viele Tore gemacht hat in der zweiten Liga, da ging gar nichts, weil klar, da hat er auch nicht so viel Spielzeit bekommen, jetzt muss er, weil Kleindienst einfach auch lange gefehlt hat, aber also der ist so gut drauf, der kann gefühlt jede Flanke irgendwie gefährlich aufs Tor bringen. Und ja, ich sehe nur immer die Videos, und das stimmt, irgendwie Gladbach-Fans, don't fall in love with a lone player, denn der ist nicht fest bei den Gladbachern unter Vertrag. Also da gibt es im Sommer entweder Heartbreak oder man muss mal ein bisschen das Portemonnaie aufmachen. Ich bin sicher, Hoffenheim wäre bereit, den abzugeben, aber das wird, glaube ich, mit jedem Tor ein bisschen teurer.
Ja, deswegen. Gut, also man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel an Fesnik Aslani bei den Hoffenheimern sehr wahrscheinlich auch geht. Ne? Also vielleicht, wenn er jetzt so weitermacht, dann sagt sich Hoffenheim plötzlich, das ist unser neuer Mann da. Also ganz weit in die Zukunft geblickt.
Ne? Nee, hast recht. Ich glaube nur irgendwie, Hoffenheim würde auch bei dem Aslani-Abgang dann ein bisschen kreativer, vielleicht einen jungen, ein bisschen entwicklungsfähigeren Spieler holen. Sein. Aber sehen wir dann. Tabakovic macht auf jeden Fall Eigenwerbung. Und deswegen wollte ich ihn auch nochmal konkret hervorheben. Also der ist wirklich wie ein neuer Spieler irgendwie und das ist schon faszinierend. Aber ich denke, es passt ganz gut, wenn ich auf die Verlierer übergehe, denn da steht der FCA bei mir an erster Stelle, weil es einfach so ein Rückfall war, den man jetzt nicht erwartet hat. Also sie waren die paar Spiele unter Manuel Baum vor der Winterpause, glaube ich, ganz okay drauf. In dem letzten Spiel vor Weihnachten gegen Bremen hätten sie auf jeden Fall auch gewinnen müssen, da waren sie besser. Und da jetzt sich so abschlachten zu lassen und fast keine Chancen selber irgendwie zu haben, war schon krass. Auch der Elfmeter, den sie da verursachen, den ersten, wie zum 2-0, glaube ich, war es, wie Pedersen da den Ball in die Hand bekommt, die Flanke, die eiert da durchs halbe Feld und er blockt ihn trotzdem noch mit der Hand. Irgendwie komische Aktion. Ganz komisches Spiel vom FC Augsburg und deswegen klarer Verlierer, aber ist tabellarisch schwierig, was da unten gerade sich anbahnt. Also lass mal St. Pauli irgendwie gewinnen, dann im Nachholspiel, das oder verschoben wurde, dann rutschen die runter, die Augsburger.
Absolut, und damit gibst du mir erneut eine hervorragende Vorlage. Ich habe mal die beiden Nordlichter, wenn man so will, als Spieltagsverlierer genommen. Jetzt nicht unbedingt sportlich, sondern eben wettertechnisch. Denn es mussten zwei Spiele abgesagt werden. In Bremen und in St. Pauli aufgrund der Witterungsverhältnisse. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht die sportliche Leistung bewertet, sondern eben, dass gar keine sportliche Leistung stattfinden konnte. Was natürlich irgendwie auch so ein bisschen, das macht alles auch so ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Ne? Also du sagst jetzt gerade schon, lass mal St. Pauli gewinnen im Nachholspiel. Jetzt ist wieder wird neu terminiert. Wann? Dann hast du immer so Rechenspiele. Und es ist natürlich einfach, ich weiß gar nicht, wann es das mal gab, dass zwei Spiele abgesagt werden. Ich glaube, wir hatten Michael Leopold irgendwie im Talk mal im Studio und der meinte auch, dass zwei an einem Tag abgesagt werden, da kann er sich irgendwie auch nicht dran erinnern. Ich glaube, das letzte, was abgesagt wurde, war dieses Spiel zwischen Bayern und Union vor jetzt quasi 3 Jahren, wenn man so will, zwei müssten es gewesen sein, wobei auf jeden Fall, da war auch die Sicherheit der Fans zum Beispiel nicht gewährleistet, weil einfach solche Schneemassen von der Allianz Arena runterfallen drohten. Ja, und dass jetzt gleich zwei abgesagt werden, ist schon mal historisch, weil, wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, gebe ich zu, aber es muss, wenn dann, ewig her sein, dass das mal der Fall war. Und dementsprechend ist jetzt eben St. Pauli in so einem luftleeren Raum. Denn du sagst es, lass die gewinnen, ja, dann wäre es toll. Aber jetzt stehen sie da so und denken so, wann spielen wir jetzt gegen Leipzig? Wir müssen übrigens noch gegen Leipzig, das ist auch schon hart. Es kommt jetzt ja gerade erst eine englische Woche. Irgendwann haben sie dann quasi wieder eine, zwangsläufig. Dann bei den Bremern ähnlich. Die sind jetzt nicht ganz in so einer prekären Situation wie St. Pauli, aber ja, da könnte es auch noch mal ein bisschen ungemütlicher werden, sage ich mal. Jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob das was mit einer Mannschaft macht, wenn du dann quasi in der Tabelle eventuell abrutschst, weil du eben aber auch noch ein Spiel weniger hast, aber dann baut sich ja auch noch mehr Druck auf dieses Nachholspiel, das dann irgendwann erst terminiert wird, auf und so weiter und so fort. Dementsprechend, da hängt natürlich ganz schön was dran. Und deswegen ist es auch einfach eine, finde ich, unangenehme Situation. Natürlich vollkommen berechtigt. Man hat die Bilder da aus dem Norden gesehen, dass diese Spiele nicht stattgefunden haben. Aber ja, du lachst so? Wieso?
Ich habe so ein Video gesehen von Bremen Next, so einem Radiosender aus Bremen, wie sie mit einem Smart, die haben vor den Smart so einen Schneepflug, so einen ganz kleinen, gespannt. Und der ist so vor dem Bremer Rathaus rumgefahren, hat halt nichts weggeräumt, weil er einfach ein Smart ist. Und das war dann irgendwie auch so, halt so dieser Splitscreen, so wie andere Städte Schnee räumen. Und dann siehst du so einen Traktor, der da so einen Waldweg lang heizt und halt irgendwie so tonnenweise Schnee wegräumt. Und dann fährt er so ein Smart im Schritttempo über den Bremer Rathausplatz. Brauchst du dich nicht wundern.
Ja, selbst schuld, sag ich da. Die Bremer.
Ja, nee,
ist ja ganz lustig, dass ich auch passend dazu, vielleicht haben sie es da schon angekündigt, mehr oder weniger, habe ich ja das Freundschafts- bzw. Vorbereitungsspiel zwischen St. Pauli und Bremen kommentiert. Da ging es noch im Millern-Tor, aber was die beiden da sportlich gezeigt haben, war eigentlich, da hätten sie auch absagen können, da wäre gefühlt mehr Highlights bei rausgekommen. Also vielleicht haben sie das Spiel gesehen und nochmal in der Nachbesprechung gesagt, wir müssen hier irgendwie nochmal die Schneekanone extra aufs Stadion richten, damit wir bloß nicht jetzt schon spielen, weil die waren irgendwie beide noch nicht ganz ready für den Start ins neue Jahr. Dementsprechend haben sie sich vielleicht dadurch ein bisschen Zeit gekauft. Also vielleicht auch Spieltagssieger, wenn man so will, dass sie jetzt noch nicht ran mussten. Aber ja, wie eben schon quasi dargestellt, ist es jetzt für beide irgendwie ein bisschen nervige Situation, sag ich mal. Hoffenheim und Leipzig, finde ich, da nehme ich da mal eher raus. Also ich glaube, für die ist das gar nicht so schlimm, haben auch beide keinen internationalen Wettbewerb. Das heißt, die finden da sicher irgendeine Woche, wo es mal passt. Und die stehen ja tabellarisch da ganz anders da. Mit der Niederlage von Leverkusen, dem Unentschieden von Dortmund, Unentschieden von Frankfurt, haben sowohl Hoffenheim als auch Leipzig gute Chancen, da sogar Punkte und Plätze gut zu machen.
Ja, also erstmal sei gesagt, ich würde Geld bezahlen, dass du 90 Minuten Schneeräumung kommentierst.
Da wäre spannender als das Spiel zwischen St. Pauli und Bremen. Ja. Na gut, so, ja, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine harte Kunst.
Nee, würde ich mir anschauen. Was ich mein nächster Verlierer auch leider anschauen musste, war ein, will man es Schmähplakat nennen. Es war ein Schriftzug, gerichtet an Lukas Kwasniok, war glaube ich auf Türkisch, so nach dem Motto, ein kleines Wortspiel, Kwasniok raus. Denn Kwasniok, der ist so ein bisschen im Mittelpunkt gewesen diese Woche, hatte Waldschmidt und dann auch Kainz aus dem Kader gestrichen bei den Kölnern, weil sie sich so ein bisschen, er hat glaube ich gesagt, er war mit dem Rollenverständnis nicht einverstanden. Also vielleicht hat sich Waldschmidt da ein bisschen übers Team gestellt, das ist jetzt alles alles Vermutung, das war eben nur die Aussage von Kwasniok, dass er mit dem Rollenverständnis nicht zufrieden gewesen sei und da dann halt zwei schon Führungsspieler, gerade Waldschmidt, der ja auch wirklich sportlich eine große Rolle spielt, aus dem Kader zu streichen, immer wieder Elmala von der Bank erst zu bringen, zumindest in den Fankreisen, glaube ich, macht er sich damit nicht nur Freunde, auch wenn er sicherlich seine Gründe hat und dann tatsächlich von den Fans so angegangen zu werden und so, ja, flieg jetzt raus, ist, finde ich, sehr krass, hat mich so ein bisschen überrascht, weil es einfach sehr schnell ging irgendwie. Ich weiß noch, wie vor gefühlt nicht allzu langer Zeit die Stimmung bombastisch war in Köln. Man hatte nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Jetzt hat man ein paar Mal nicht gepunktet. Ich glaube, 7 Spiele ohne Sieg in der Liga. Und ja, dann dreht sich die Stimmung ganz schön schnell. Kwasniok hat sehr gut, finde ich, auf der PK alles irgendwie beantwortet und drüber gesprochen und war da sehr gefasst, zumindest nach außen hin, aber ich fand es krass und ich musste ihn deswegen mal mit reinnehmen, weil er eben sehr im Mittelpunkt stand und es bei den Kölnern nicht so läuft und er sich dann halt auch sowas stellen muss.
Ja, für mich kam es auch komplett aus dem Nichts. Ich gebe auch zu, ich habe mich jetzt auch in den letzten Wochen nicht intensiv mit dem ersten FC Köln befasst, aber also, dass da die Stimmung scheinbar schon fast in Richtung Rauswurf, Wunsch der Fans gekippt ist, kam für mich sehr überraschend. Also klar, Kwasniok tut sich selber auch keinen Gefallen damit, sage ich mal, wenn er dann, wie viele Fans zumindest sagen, relativ dünnhäutig reagiert mit diesen Waldschmidt und Kainz-Aktionen jetzt. Das halt Elmala-Thema hast du schon gesagt. Ich finde, ja, kann man auch irgendwo argumentieren. Ist ja jetzt nicht so, dass stattdessen da irgendwelche kompletten Graupen draufstehen. Aber wie wichtig und gut Elmala ist, hat er ja nur eine Minute nach seiner Einwechslung oder 3-4 Minuten nach seiner Einwechslung gezeigt und direkt getroffen. Das ist einfach ein Riesentalent, dieser Junge. Ich habe auch eben nochmal spaßeshalber, als du über Tabakovic gesprochen hast, auf die Torjägerliste geschaut. Da haben wir Harry Kane natürlich vorne, dann Luis Diaz, Michael Olise. Also, aber die haben eben genauso viele Tore wie zum Beispiel so ein Tabakovic. Also die haben alle samt 9 Tore, genau wie Dennis Undav. Und kurz danach kommt nach Johnny Burkhardt auch schon Said Elmala. Also ich finde, das ist eine unfassbare Leistung. Dieser Junge in dem Alter bei einem Aufsteiger da in den Top-Rängen der Torschützenliste sogar mitgeführt zu werden. Also jetzt langsam sind die Argumente halt einfach viel, viel, viel größer für ihn in der Startelf als dagegen. Klar, da Kwasniok, ich erinnere mich noch, da gab es auch mal so ein bisschen Belastungssteuerung, jetzt nicht den Jungen überspielen lassen und. Du musst ihn jetzt inzwischen spielen lassen, weil er deine beste Chance ist, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen, gefühlt, wie du gerade schon gesagt hast, seit 7 Spielen jetzt eben nicht mehr gewonnen. Das heißt, schmeiß deine besten Spieler, deine Game-Winner rein, um eben die Spiele zu holen, was jetzt unter der Woche vermutlich aber auch nicht klappen sollte, denn da sind eventuell die Bayern zu Gast in Köln. Wer weiß, also vielleicht ist das genau das Spiel, was Kwasniok braucht, um die Fans wieder hinter sich zu ziehen. Oder es wird halt noch viel ungemütlicher. Dementsprechend, ja, eine komische Situation bei den Kölnern. Ich habe es, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so richtig mitgeschnitten, dass da plötzlich irgendwie so ein Druck drauf ist. Aber ja, immerhin nochmal 2-2 gespielt gegen Heidenheim. Da war hinten raus teilweise auch noch mehr drin. Also es war eh Auch ein wildes Spiel. Hat schon auch Bock gemacht, die Partie einfach. Aber wenn man mal schaut, auch die Kölner, ne, hatten 2,99 Expected Goals. Also da wäre schon mehr drin gewesen und dann wäre vielleicht auch schon wieder mehr Ruhe eingekehrt. So ist es echt merkwürdig, dass da plötzlich irgendwie so eine große Unruhe aufgekommen ist, muss man ja sagen.
Ja, eigentlich gerade, wenn man bedenkt eben, dass sie aus der zweiten Liga kommen, dürfte da ein bisschen mehr, genau, mehr Coolness irgendwie, ja, drin sein.
Hätte also ich auch gedacht.
Nicht so, dass sie in den Abstiegsrängen verweilen und dann eben als Aufsteiger, weiß nicht, muss man jetzt nicht so stressen, finde ich.
Nee, also ich glaube, da sind irgendwie einfach einige Fans oder vielleicht auch viele Fans so mit der Art und Weise des, der Mannschaftsführung von Kwasniok unzufrieden und den Entscheidungen, dass dann schon über das Sportliche und den möglichen sportlichen Erfolg oder die ordentliche Saison, die sie ja bisher hier in Spielen noch hinweggehen. Also anders, ja, lässt sich das für mich nicht erklären.
Voll, aber ich finde dann immer, also der Trainer muss nun mal solche Entscheidungen treffen, was jetzt auch zum Beispiel so Personalhierarchie, Teamdynamik und sowas angeht. Und ja, wenn wir halt von außen nicht wissen, was zum Beispiel ein Waldschmidt sich vorwerfen lassen muss oder was er gemacht haben soll, dann müssen wir halt dem glauben, was Kwasniok dann da entschieden hat oder eben auch, womit er es begründet hat. Und wenn dann jetzt nicht Waldschmidt irgendwie an die Medien geht und sagt, ich habe wirklich gar nichts gemacht, ich weiß nicht, was hier los ist, dann können wir davon ausgehen, dass schon irgendwas vorgefallen ist. Und gerade in so einer zumindest mal Serie ohne Sieg passiert sowas dann ja schon mal öfter, wenn man viel gewinnt, dann ist alles gut, dann kommt sowas in der Regel nicht vor. Und deswegen finde ich es dann so ein bisschen lächerlich, wenn man dann sagt, was, der Trainer trifft jetzt Entscheidungen, die für die er auch bezahlt wird. Also wenn sich ein Spieler halt, wenn der aus der Reihe tanzt, dann musst du ihn halt ab und zu mal disziplinieren. Und das hat ja schon in der Vergangenheit oft auch funktioniert. Das ist ja nicht, so ein Spieler wird ja deswegen nicht abgestempelt als Störenfried oder sowas, sondern das kann dann ja manchmal auch die Sachen wieder gerade rücken. Deswegen finde ich, ja, lass den machen, das ist sein Job. Wenn man generell mit dem Job nicht zufrieden ist, dann können andere darüber entscheiden, aber das sind halt nun mal die Aufgaben eines Trainers auch. Also nicht nur Fußball, sondern wenn halt einer meint, er ist vielleicht größer als die Mannschaft und wie gesagt, das ist alles Vermutung, aber so ein bisschen kann man es ja interpretieren, dann muss man da halt auch mal eingreifen.
Ja, finde ich absolut richtig. Also wir können das sicher nicht genug oder gut genug einschätzen, was da vielleicht intern noch passiert ist. Dann möchte ich rübergehen zu meinem nächsten Verlierer, den ich so ein bisschen mit Fragezeichen aufgeschrieben habe, und zwar Urs Fischer. Ich habe ihn deswegen aufgeschrieben, weil er mit seinen Mainzern zurück zu Gast bei Union war, zurück an alter Wirkungsstätte. 5 Jahre war er Trainer von Union Berlin, hat Unfassbares geleistet bei diesem Verein, den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, Conference League, Europa League, Champions League, dann fast der Abstieg und dann musste er gehen, also beziehungsweise dann diese unfassbare Negativserie und er musste von Union sich verabschieden, ist jetzt zurück in der Bundesliga mit dem FSV Mainz 05 und hat da eine unglaublich schwierige Aufgabe, ist aber richtig gut reingestartet. Also hat er direkt mal zum Start gegen die Bayern unentschieden gespielt, dann in der Conference League gewonnen und noch kein einziges Spiel verloren, auch gegen St. Pauli ein Unentschieden geholt und jetzt eben bei seinem alten Verein bis tief, tief, tief in Durchgang 2 mit 2-0 sogar geführt. Und am Ende steht aber nur ein 2-2 da. Und das ist bei der aktuellen Situation der Mainzer einfach zu wenig. Nur 9 Punkte. Und diese kommenden Spiele, da zähle ich das jetzt gegen Union schon dazu, die sind die entscheidenden. Es geht jetzt noch gegen Heidenheim, dann gegen Köln und Wolfsburg. Das sind genau die Spiele, wo Mainz die Punkte holen muss, um sich da unten wieder rauszuarbeiten. Und dementsprechend ein kleiner Verlierer, Urs Fischer, für mich, weil, ja, wieder nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen. Und das ist, wenn du 3 Punkte Rückstand schon aufs rettende Ufer hast, beziehungsweise, wenn man so will, 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, einfach zu wenig. Und trotzdem war es irgendwie schön zu sehen, auch wie er an der Alten Försterei empfangen wurde. Viele Fans auch nach dem Abpfiff noch da geblieben, ihm zugejubelt. Und generell war ja die Leistung der Mainzer zumindest über weite Strecken auch wieder mal gut. Nur dass du dann die 3 Punkte nicht mitnimmst, ist einfach verdammt, verdammt bitter. Und dementsprechend Ist Urs Fischer, beziehungsweise sind die Mainzer eher der kleine Verlierer, den ich hier auf jeden Fall noch mit aufgeschrieben habe?
Ja, finde ich spannend. Also es ist vielleicht genau auf das Spiel gesehen verständlich. Sonst, ich habe es jetzt nicht mehr in der Zeit geschafft, wollte ich gerade mal schauen, was so die längsten ungeschlagenen Serien sind. Denn da sind die Mainzer gar nicht so schlecht dabei. Die haben zwar nicht gewonnen in der Liga, aber wenn du die Conference League mit reinnimmst, haben sie jetzt 6 Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Das ist dann schon auch nicht schlecht. Alle unter Urs Fischer übrigens. Und ja, du hast natürlich recht, wenn man da 2-0 führt, gerade bei Union, dann muss das auch irgendwie über die Zeit bringen, aber ich finde eigentlich, dass sie einen viel besseren Eindruck machen unter ihm als unter, um ihn jetzt nochmal zu nennen, um das Trifecta voll zu machen, Bo Henriksen. Stark. Kannst du mir einmal ein paar Adlibs geben, bitte?
Bo, 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 bo.
Danke. Ja, deswegen finde ich eigentlich die Entwicklung ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber zumindest die Auftritte der Mainzer finde ich deutlich ansprechender, seit Urs Fischer da ist. Und ja, die Punkte werden dann auch kommen. Aber du hast natürlich recht, klar, jetzt kommen die direkten Duelle. Heidenheim, das ist dann auch das Duell am letzten Spieltag, also ganz interessant. Und dann halt jetzt noch das ein oder andere davor, zum Beispiel auch das Augsburg-Spiel. Ist dann schon auch spannend, wenn du die halt früh weg hast, diese Duelle, ne? Also klar, Heidenheim kommt, wie gesagt, am Ende noch, aber wenn du jetzt dann eben gegen zum Beispiel den FCA, der da schon wahrscheinlich auch lange mit unten drin sein wird, schon jetzt nochmal spielst das zweite Mal, dann hast du das später nicht mehr als direkter Vergleich. Dann ist natürlich das 6-Punkte-Spiel viel früher da, ne, Anton?
ja,
deswegen,
danke.
Ja, es ist interessant, aber ich bin ehrlich gesagt relativ optimistisch. Heißt nicht, dass sie sich sicher aus der Abstiegszone befreien werden, aber zumindest ist so ein bisschen der Damm, der gebrochen war unter Bo Henriksen, ist so ein bisschen geflickt worden wieder, fand ich.
Bin ich voll bei dir. Nur noch ein Satz halt dazu. Der letzte Sieg und der einzige Sieg in der Bundesliga datiert eben vom 4. Spieltag gegen die Augsburger. Also
ja, wer braucht Siege?
Genau.
Dass die jetzt jedes Spiel unentschieden spielen, dann passt es.
Ja gut, da bin ich gespannt. Das nehmen wir dann auch mit in unsere interne Rechnung auf. Wenn Mainz noch 6 Mal in den nächsten 7 Spielen unentschieden spielt, sind sie automatisch nicht abgestiegen. Das ist schon so gut wie sicher. Naja, also, du hast ja vollkommen recht, aber also die Leistung ist deutlich besser geworden. Aber sie brauchen jetzt eben dringend auch mal 3 Punkte in der Bundesliga.
Die, ganz kurze philosophische Frage. Mhm. Kann sich was entscheiden, wenn du immer nur unentschieden spielst?
Boah, ja. Schreib's doch gern mal in die Kommentare.
Ja.
Gibt es sowas wie unentschiedene Entscheidungen?
Ha.
Lass ich mal vielleicht so stehen kurz.
Vielleicht ist es auch so, Minus und Minus wird Plus. Zu viel Unentschieden gibt eine Entscheidung, wer weiß.
Ja, genau. Also ist Unentschieden überhaupt dann in dem Fall Minus? Weil du machst ja auch plus einen Punkt. Also und kriegst kein negatives Torverhältnis. Ja. Also es ist
perfect. Das ist was für eine Bachelorarbeit, glaube ich. Ja. Da kann man mal ein bisschen.
Genau, also wenn ihr Philosophen braucht für irgendwelche Bachelorarbeiten von euch, wir sind da.
Also man kann uns buchen.
Ja. 1.000 Euro die Stunde für ein Interview und wir sind sofort für euch da. Die Philosophen, ja. Naja, was ich eben sagen wollte, weil ich den die Überleitung jetzt doch nicht so gut hinbekommen mit Philosophie und den Leverkusenern, aber die Spielphilosophie, die hat auf jeden Fall Kasper Juhlmann vermissen lassen. Wir hatten das Spiel eben schon angesprochen, komplett an die Wand gespielt vom VfB Stuttgart, gerade in Halbzeit 1, Bayern 04 Leverkusen, und das kam ähnlich überraschend. Wie was hatten wir noch Überraschendes? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte, wir hätten irgendwas Überraschendes gesagt. Nee, haben wir gar nicht.
Wie die Schneeräumungsinitiativen der Norddeutschen.
Ja, danke, dass du wieder mal wieder zur Seite springst und hechtest. Ja, aber also bin ich ehrlich, ne, habe ich jetzt so nicht kommen sehen, dass Leverkusen da so unter die Räder kommt. Aber das war wirklich gar nichts. Dementsprechend habe ich sie hier nochmal als Verlierer geführt. Und viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das war ein Griff ins Klo, sage ich mal. Ein absoluter Fehlstart ins neue Jahr. Da erhofft man sich mehr. Und sie müssen ja jetzt ran gegen einen weiteren Nordclub unter der Woche, Moritz.
Ja, das ist richtig. Der HSV, auf den wirst du anspielen, der hat bei mir den Platz eingenommen als dritter Verlierer. Also da können die Verlierer untereinander dann so ein bisschen gucken, wer der größere Verlierer ist. Der HSV muss hier als Verlierer stehen, weil sie schon so ein bisschen unglücklich verloren haben in Freiburg. Das kann man definitiv so sagen, finde ich. Sie haben geführt, haben dann einen Elfmeter gegen sich kassiert, den man für nicht geben kann, der aber auch auf den ersten Blick komisch aussieht, weil, ich glaube, Höhler war es, vorbeigeht und dann so ein bisschen getroffen wird und halt so ein bisschen später erst fällt. Finde ich aber okay. Dafür gab es dann halt auch noch Gelb-Rot, richtig unglücklich. Der Elfmeter wird richtig scheiße geschossen von Grifo, aber verwandelt. Also es war so ein bisschen wirklich eine Aneinanderreihung von blöden, unglücklichen Situationen. Und dann gibt es noch das Siegtor des SC, dem auch, wenn man genau hinschaut, ein Offensivfoul vorangeht. Deswegen.
Ja, finde ich hart. Für mich ist es fast zu wenig eher. Ich weiß, das ist jetzt
ja, vielleicht eine, also ich finde eine ähnliche Situation, aber, ja. Ähnliche Situation gab es auch bei Tabakovic beim 3-0. Der Gladbacher steigte so am Torwart hoch und hat den Arm so auch ein bisschen am Torwart. Es gab zumindest die Diskussion. Ich bin da auch nicht sicher, was die richtige Entscheidung ist. Ist natürlich kacke, weil du so oder so das Spiel quasi damit entscheidest, ob du das jetzt pfeifst oder nicht. Ja. Alle, also die sich benachteiligt fühlen, sagen, das hat das Spiel entschieden. Man kann, denke ich, einfach festhalten, dass es unglücklich war und dass der HSV da mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht eben auch einer anderen Schiedsrichterentscheidung das Spiel nicht verloren hätte. Und dann wäre man ja aus Freiburg mit mindestens einem Punkt nach Hause gefahren, was schon gut gewesen wäre. Aber so gibt es halt eine Niederlage, es gibt einen Platzverweis. Von daher einen relativ gebrauchten Tag. Und dann müssen die noch ins zugeschneite Norddeutschland zurückfahren. Also hör mir auf.
Ja, also viel schlimmer geht's nicht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also das ist genau wie du sagst. Die Hamburger haben da gut gekämpft, gerade dann auch in Unterzahl. Bitter ist es allemal, dass das Tor so fällt. Wie gesagt, ich finde es in Ordnung, das weiterlaufen zu lassen. Aber man hätte es auch in die andere Richtung entscheiden können. Und so, ja, wird es eine schwierige Woche jetzt für die Hamburger. Mal sehen, ob am Dienstag das Spiel denn da wieder stattfinden kann. Die Wettervorhersage ist, glaube ich, so, dass es etwas wärmer wird. Auch im Norden. Dementsprechend bin ich da mal vorsichtig zuversichtlich. Aber wie schon angesprochen, Bayer Leverkusen ist zu Gast und die werden auch sauer sein mit Wut im Bauch nach dieser Niederlage gegen Stuttgart. Dementsprechend keine einfache Woche für Hamburg, die dann am Samstag auch schon wieder Gladbach zu Gast haben, über die wir ja auch schon gesprochen haben in dieser Folge, die gut drauf zu sein scheinen. Also auch der HSV muss aufpassen, dass sie da nicht ganz unten mit reinrutschen. Und dementsprechend haben wir damit alle Spiele abgehakt, Moritz. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also kaum fallen mal zwei Spieler an einem Spieltag aus und zack, reiten wir da durch und sind ruckzuck fertig, haben alles mit dabei. Also wir sind im neuen Jahr wieder weiterhin in Topform, würde ich sagen. Das war doch geil.
Ja, Bremen ungeschlagen durchs Wochenende gegangen, auch schön. Also wirklich top, ich kann mich nicht beschweren.
Ja. Ja. Also, ja, ein 8-1 für die Bayern und Bremen ungeschlagen. Also, guck mal, die Zwei-Mann-Mauer startet auch direkt wieder hier on fire rein, was die Fanbrille angeht. Also, wenn das mal kein gelungener Start ins Jahr war, dann weiß ich auch nicht.
Wir sind einfach Gewinnertypen.
So ist es doch. Philosophen, Gewinnertypen, alles, was das Herz begehrt, findet ihr hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Danke auch für euch, fürs Zuhören. Auch im Jahr 2026. Es ist Wahnsinn, Moritz, ne? Wir sind da, wir sind immer noch dabei. Und ich habe immer noch das gleiche Lachen auf den Lippen wie zum Start.
Ja, ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was Kleines mitgeben. So eine kleine, schöne Vorstellung. Einfach mal die Augen schließen. Ihr seid ja alles Fußball- und Bundesliga-Kenner. Stellt euch den Bremer Torwart, stellt euch Mio Backhaus vor, wie er so nach einem richtig krassen Spiel 100 Minuten sich im Dreck gewälzt. Die Haare, die oben blondiert sind, stehen in alle Richtungen ab. Wie der danach aussieht, so sitzt mir Anton gerade gegenüber.
Ja, nur dass ich jetzt auch gerade die Augen zu hatte und mir die ganze Zeit dachte, wo will er mit Mio Backhaus denn hin, bis du dann die blondierten Haare angesprochen hast, da war mir klar, oh, ich kann die Augen, glaube ich, wieder aufmachen. Ich sehe, was du meinst, wenn ich nur noch rechts in meinen Bildschirm schaue.
Nein, es steht ihm sehr gut, Anton. Die blonden Haare war auf jeden Fall eine coole Idee und finde ich eine interessante Entscheidung, aber dir steht's gut. Ich glaube, mir würde es nicht gut stehen. Aber only one way to find out, ne?
Wenn Bremen europäisch spielt nächstes Jahr, ne? Das wäre doch mal eine Idee.
Boah. Ja, ich bin komm, fast geneigt. Komm,
ist nicht so wahrscheinlich. Jetzt
ich wollte es gerade sagen, ich bin fast geneigt, die Wette einzugehen, weil ich mir sicher genug bin, dass es nichts wird.
Ja, fair. Ja. Aber pass auf, wenn ich denen das schreibe oder das an Mio Backhaus hier weiterleite, dann stecken sie sich nochmal extra an.
Wenn Mio Backhaus mir die Haare blond färbt, dann machen wir es.
Okay. Das ist ein guter Deal.
Lass mal deine Testspielkontakte spielen und dann schauen wir weiter.
Ja, sehr gerne. Also ich kann da gerne noch mal bei den Bremer Pressesprechern anrufen und sagen, pass auf, wir haben da eine richtig schöne Idee. Ich glaube, das wird dir gefallen.
Ja, genauso hat mir auch diese Folge gefallen, Anton. Es ist einigermaßen schlank geworden. Du hast gesagt, die zwei Spiele, die fehlen, haben da sicher zu beigetragen. Aber ich glaube, wir haben dafür ein bisschen mehr Zeit dann auch auf die anderen aufgewendet. Sie haben ja auch ganz gut entertained, muss man sagen. Also sie haben, was auch so den Toreschnitt angeht, ganz gut geliefert. Vor allem, wenn man eben zwei kompensieren muss. Und deswegen hatte ich eine gute Zeit. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bedanke mich bei dir, Anton. Und bis zur nächsten Woche. Da müssen wir noch so ein bisschen schauen. Es gibt ja die englische Woche, the English Week. Und deswegen wird es da viel Fußball geben. Aber mindestens mal nächsten Montag die nächste Folge. Wer weiß, vielleicht gibt es ja zwischendrin noch eine Express-Folge. Von mir war es das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ciao, ciao.